So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie in der letzten Folge angekündigt, haben wir jetzt ja immer Monatsthemen und diesen Monat dreht sich alles um den Tourismus. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie die Deutschen in der Saison 2024 verreist sind, wie viel sie ausgegeben haben, was die beliebtesten Ziele waren. Und heute soll es um den Ausblick auf die bevorstehende Saison gehen im Jahr 2025. Wo planen die Deutschen hinzureisen? Wie buchen sie? Was sind Trends? Und so weiter und so fort. In unserem Chart der Woche geht es heute nämlich darum, ob man eher der Typ Frühbucher ist oder Last-Minute-Reisen bevorzugt. Uli, mehr als jeder Dritte plant am liebsten möglichst früh und bucht seinen Urlaub schon viele Monate im Voraus. Wie sieht es bei dir aus?
Oh, jetzt muss ich als erstes ran. Bevor wir zu den Zahlen kommen, ich bin ehrlicherweise auch jemand, ich buche schon ganz schön zeitig. Mhm. Also das ist für mich, die Gründe kommen ja wahrscheinlich gleich noch zu, aber es ist halt immer für mich auch die Sicherheit, dass ich weiß, was dann irgendwann passiert. Die Vorfreude natürlich und diese spontane, klar, dass man mal jetzt irgendwie sagt, ach, das Wochenende ist jetzt frei, man fährt irgendwo hin, aber jetzt gleich eine Woche.
Aber hast du schon mal so einen richtigen Urlaub last minute gebucht?
Nee, ehrlicherweise habe ich nie in meinem Leben gemacht. Machen ja aber gut 10% der Deutschen.
Also ja, nur 10, finde ich nämlich, oder?
Ja, aber das hätte ich jetzt auch nicht so viel mehr gedacht. Aber es ist ja eine Frage der Kapazitäten auch. Ja. Also die Reiseveranstalter machen ja, dass sie am Anfang versuchen, möglichst Sachen loszuwerden, dann diese Frühbucher-Rabatte oftmals auch gewähren. Wenn du ein Jahr vorher buchst, 6 Monate vorher buchst, dann kriegst du halt eben entsprechende Prozente. Und dann können die planen, dann kommt der große Anteil der Bundesbürger, die ganz normal buchen, irgendwo dazwischen. Und dann, was überbleibt, das geht dann in Last Minute. Das ist natürlich jetzt aber auch nicht mehr 50% des Flugzeugs noch leer oder sowas. Das ist natürlich dann auch eher weniger.
Weißt du, wer das denn so ist, der so spontan Last Minute bucht? Also weil bei den Frühbuchern können wir ganz genau sehen, dass es vor allem die Besserverdienenden sind und die mit zunehmendem Alter bucht man gerne früh.
Ich glaube, natürlich sind es eher ungebundene Personen, also jetzt Singles, kinderlose Paare eher als Familien oder dann wiederum Paare. Das merkt man schon. Man merkt natürlich auch, dass es eine finanzielle Geschichte ist. Man kann eben bei Last Minute dann doch vielleicht das eine oder andere Schnäppchen schlagen, also auch da jüngere Leute. Aber ich glaube ehrlicherweise, es sind mehr so ja, die Typenfragen. Ne? Also wer bucht eher langfristig im Voraus? Das sind dann eher diejenigen, die Sicherheit wollen, die irgendwie sagen, sie wollen die Vorfreude haben, was ich eben auch sagte. Bei den Spontanen, dann sind es vielleicht eher diejenigen, so ein bisschen Adrenalin-Junkies, die jetzt noch nie wissen, wo ich nächste Woche hinreise, die eher das Abenteuer suchen. Die Frühbucher, könnte man noch sagen, sind die Träumer. Also die träumen halt schon vom Urlaub, bevor es dann überhaupt losgeht.
Ich finde, das sagen wir ja auch und das merke ich bei mir selber auch, dass das auch ein total wichtiger Aspekt ist, diese Vorfreude auf den Urlaub. Absolut. Also wenn man es schon früh geplant und gebucht hat, dann kann man sich da total gedanklich drauf vorbereiten und hat immer ein Ziel sozusagen, auf das man sich freut. Man weiß, in ein paar Monaten geht es dann los. Und wenn man das so ganz spontan macht, finde ich, das ist auf so einer ganz anderen Ebene. Das ist dann natürlich dieser wunderschöne Kick im Alltag, wie du sagst, so ein Adrenalinkick. Irgendwie, wir machen nochmal schnell was anderes. Man hat so einen starken Kontrast zum Alltag vielleicht, aber dieses wirkliche so, diese Vorfreude ist.
Ist die schönste Freude?
Ja, ich finde es schon. Ich finde, es gehört schon dazu auch.
Das heißt, du bist auch nicht unbedingt Typ Last Minute, ne?
Nee, ich würde sagen, der große Urlaub ist eher schon früh. Aber ich finde so diese kleinen Ausflüchte, so Wochenendsachen oder so, es muss ja nicht immer dann ein richtiger Urlaub sein, ne? Sondern eher mal was spontan machen, finde ich auch total wichtig. Ja. Aber diese Spontanität würde ich jetzt nicht unbedingt bei dem Jahresurlaub machen.
Nee, nicht bei dir. Ja. Und es ist ja auch ganz interessant, als damals so diese Frühbucher, die Idee erfunden wurde, war ja wirklich was Neues für eine Reisebranche, auch in den 70er Jahren.
Also noch gar nicht so alt, ne?
Nee, muss man wirklich sagen. Also da früher gab es irgendwie einen Preis, egal wann du buchst. Und dann sind die irgendwann dazu übergegangen, halt mehr Planungssicherheit für sich zu haben, Kapazitäten besser einschätzen zu können, zusätzliche Kontingente zu kaufen, was auch immer die Reiseveranstalter dann gemacht haben. Also gerade beim Pauschalurlaub, ja, mit Aufkommen im Pauschalurlaub in den 70er und 80er Jahren. Und dann ging das halt ja erst richtig los. Also es ist wirklich noch nicht so alt. Und Last Minute ist ja noch viel jünger. Das ist erst aus den 90er Jahren, dass damals irgendwie gesagt wurde, du kannst zum Flughafen gehen und dann die letzten Plätze bekommen.
Ja.
Das hat auch immer nur begrenzt funktioniert, wenn man ehrlich ist. Also jetzt ist es ja Last Minute auch schon, wenn du 4 Wochen vorher buchst.
Ja, das stimmt.
Ja, aber nochmal vielleicht ganz kurz, weil du das eben so angesprochen hast und ich das nur kurz gesagt habe, diese Vorteile sind natürlich oft auch wirklich konkret da, wenn du früh buchst. Also du kannst halt irgendwelche Zusatzleistungen buchen. Du kannst sagen, du willst das Zimmer haben, was möglichst nah oder den Strandblick oder den Meerblick hat oder den Blick auf die Berge hat. Du kannst natürlich auch privat selber Sachen besser koordinieren. Wenn du jetzt weißt, du verreist, keine Ahnung, im September, die ersten 3 Septemberwochen, dann kannst halt den Besuch von Freunden irgendwie auf den Oktober legen oder kannst halt an der Hochzeit da schon zusagen. Also es ist ja auch mehr Planungssicherheit für dich dann im Alltag. Ich will aber auch nochmal betonen, das darf man oft nicht vergessen, du musst natürlich auch in Vorleistung gehen, was das Geld angeht. Also es hält viele auch wirklich davon ab, bei Frühbuchern, es werden oftmals schon 1/3 der Kosten einfach fällig. Die musst du natürlich auch erstmal schon ein halbes oder ein Jahr vorher haben.
Das stimmt. Ich persönlich finde es eigentlich, du sagst, es ist jetzt ein Nachteil, ich verstehe das, wenn man halt eben stark auf seine Finanzen achten muss. Aber andererseits ist dann ja schon zu einem anderen Zeitpunkt der Urlaub bezahlt wurde. Wenn er ansteht, dann ist es nicht mehr. Also es ist ja so eigentlich eine Sparhilfe übers Jahr gesehen.
Stimmt, aber es darf natürlich auch nichts passieren. Also du darfst nicht krank werden, du darfst dich nicht trennen oder die Reisepartner auf einmal doof finden, wenn du mit Freunden verreist und dann irgendwie sagen...
Man braucht auf jeden Fall eine Reiserücktrittsversicherung.
da muss man auch mal aufpassen, wann die greift. Ne? Also jetzt irgendwie zu sagen, habe mich mit der Freundin gestritten,
ach so, ja,
jetzt will ich nicht mehr verreisen
das
mit der.
Natürlich nicht.
Langt wahrscheinlich nicht der Versicherung aus.
Und wofür wird sich dann entschieden? Also jetzt haben wir gesagt, es ist 1/3, die früh buchen.
Mhm.
Welche Ziele sind dann jetzt besonders beliebt?
Klassische Badeurlaube, muss man sagen, am ehesten. Also du hast alles, was rund ums Mittelmeer herum ist. Egal, ob jetzt Türkei ist ein hoher Anteil von Frühbuchern, Spanien traditionell auch. Also das sind so typische Destinationen, die gerne frühzeitig gebucht werden. Es gibt natürlich auch noch die wahnsinnig früh gebucht werden. Was ich Kreuzfahrtsektor ist ja etwas, was du oft ein Jahr und mehr im Voraus schon buchen kannst und dann eben machst.
Auch musst,
das stimmt, ja, weil die Sachen oft ausgebucht sind. Und wenn es dann um die Ziele selber geht, sind es eher die ausländischen Destinationen, die früher gebucht werden als die inländischen. Das kann man schon feststellen.
Also, ja, je weiter, desto früher.
Auch ganz klar, ja. Also Fernreisen sind auch etwas, die wenigsten sagen jetzt, ich verreise nächste Woche nach Australien.
Ja.
Das macht kaum jemand. Das ist schon etwas, was du wirklich lange im Vorfeld planst, alles, was außerhalb Europas ist.
Ja. Was reizt dich denn eigentlich mehr? Wärst du eher so exotisch oder eher Inland?
Ich glaube, beides hat ja seine totale Berechtigung. Du weißt ja, wir beide machen sowieso nie Urlaub. Wir müssen immer forschen, wenn wir unterwegs sind. Das ist unser Los jetzt hier. Aber ich finde es halt, innerhalb Deutschlands ist oft eher die Erholung und das Runterkommen.
Ja.
Wenn es ins Ausland geht, klar, ich finde auch Badeurlaube attraktiv, aber man macht ja einfach gefühlt mehr im Ausland. Also man guckt sich doch irgendwie die Städte an, man unternimmt irgendwelche Ausflüge, man versucht einfach so ein bisschen aus dem Alltag auch rauszukommen. Also ich finde, wenn es ins Ausland geht, bin ich persönlich oft aktiver als im Inland.
Und was meinst du? Also wir haben da auch letzte Woche ja schon im Podcast gesagt, dass trotz der Krisen, die es in der Welt gibt, die Reiseintensität der Deutschen immer weiter steigt. Warum ist denn da so ein Drang nach Abenteuer? Ist das eher ein Weglaufen vielleicht auch?
Ich glaube schon. Also ich glaube, diese Gründe, warum jetzt verreist wird, das lässt sich immer ganz schön unterteilen. Es gibt so diese psychologischen Gründe, wie du gesagt hast, der Flucht aus dem Alltag. Also du willst dem Stress des Alltags entkommen, willst eine neue Perspektive haben. Ich glaube aber, psychologisch ist es auch immer dieses Selbstentdecken. Du möchtest dich zu dir selbst finden, neue Eindrücke haben, neue Kulturen, mit anderen Menschen konfrontiert sein, was Neues lernen. Also es ist auch so ein bisschen persönliche Entwicklung, glaube ich, auf Reisen immer. Die Abenteuerlust haben wir vorhin schon angesprochen. So exotische Reiseziele, Fernreiseziele ist natürlich auch Abenteuer, Einzigartigkeit, solche Sachen, die dazu spielen. Ich glaube, andere Aspekte, die oft in Vergessenheit geraten, ist wirklich das ganze, ich nenne es mal soziale Aspekte. Also du hast ja heute gerade bei der jungen Generation auch Social Media präsentiert dir halt wirklich viel. Und man hat das Gefühl, man will vielleicht ein Stück weit mithalten. Man ist beeindruckt von dem, was andere bereist haben, möchte es danach empfinden. Ganz gleich, ob das jetzt irgendwelche Safaris sind, tropischen Inseln oder irgendwie das besondere Hotel, aber das hat, glaube ich, wirklich auch einen Einfluss auf das Reisen. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es ist fast wichtiger dann, an dem tollen Strand das eine Selfie zu machen und dann wieder zu gehen.
Das ist ein bisschen so dieser Instagram-Tourismus.
Mhm.
Also das würde ich sagen, weil unter den jungen Leuten ist das schon ein Ding.
Ich glaube wirklich. Und ja. Es wird immer mehr. Und ich meine, man kennt es ja auch selber. Ich weiß nicht, wenn ich in Venedig war, dann wollte ich auch irgendwie auf der Brücke stehen. Oder wenn ich in Pisa war, will ich auch das Bild vom schiefen Turm haben. Aber ich lasse mich gar nicht mehr an sich darauf ein und gucke mir den schiefen Turm an oder die Freiheitsstatue. Hauptsache, ich bin auf irgendeinem Bild mit der Freiheitsstatue, dem Eiffelturm dabei.
Ich habe das tatsächlich in Thailand auch erlebt, dass da an gewissen Punkten, wo man auf irgendwelche Aussichtsplattformen gelaufen ist, man da richtig lange anstehen musste. Also ich habe es nicht gemacht. Ich bin da schon zu alt für dann. Ja. Aber da standen die da alle, haben noch andere Klamotten bei gehabt und haben dann alle gewartet, dass sie an diesen perfekten Spot kamen, um dieses Foto da zu machen.
Ja, und das ist schon so, was es auch, glaube ich, wirklich kritisch macht.
Ja.
Also früher war es, hast du die Postkarte geschickt und hast du nachgewiesen, ich war in London oder ich war irgendwie am Grand Canyon oder was auch immer, dann war es irgendwie okay.
Ja.
Aber heute natürlich auch diese Unmittelbarkeit, ist es fast das Foto schon das Entscheidende. Und das ist kritisch zu sehen, ja. Das glaube ich schon. Ja, übrigens auch eine schöne Geschichte, die ich wieder gelernt habe in Vorbereitung auf diesen Podcast, wenn es um Reiseziele geht, dass Licht, also lange Tageslicht, auch nachweislich die Stimmung hebt und es wirklich den Menschen gut tut. Also wie
das Vitamin D, was uns hier im Winter immer fehlt, ne?
Total. Also das ist ja hier, ist es ja im Winter schwierig. Im Sommer haben wir ja aber auch dann die langen Abende dafür. Ich glaube, du bist ja auch jemand, der das schon auch mag, wenn es irgendwie da
die Möglichkeit... Wenn es immer mal dunkel ist, ne?
Genau. Also gerade in südlichen Ländern und Mittelmeer herum ist es ja relativ früh dunkel. Dann kommt die Straßenbeleuchtung, dann kommt das Gemütliche.
Genau.
Ja.
Ja, ich habe mich immer darüber beschwert, dass es gab ja auch schon mal eine Folge zum Gärtnern und so weiter. Also ich habe ja gerne einen schönen Garten, aber diese ganzen Solarlichter, das kann man ja nie sehen, weil man im Sommer, wenn man im Garten ist, dass es immer so hell ist.
Das stimmt. Andererseits ist aber ja auch, wenn du rund ums Mittelmeer herum bist und es irgendwie um 6, 7 dunkel ist, dann ist es ja auch, begrenzt sich es auf einmal wieder total auf die Unterkunft. Aber dann ist es das Hotel oder es ist das Apartment oder es ist irgendwie die Ferienwohnung. Das ist, dann bist du wieder total, klar, du kannst losgehen in die Städte und Dörfer dann, das ist natürlich was Nettes, aber so richtig draußen sein.
Ja, eine Wanderung ist dann nicht mehr so praktisch.
Ja, oder auch mehr Schwimmen im Meer, muss man auch jung für sein, dass man das nochmal nach. Das stimmt, ja.
Ich muss sagen, bei Fernreisen, was mir oder uns da ja hilft, das was machen ja auch alle so, haben wir auch in der Tourismusanalyse gesehen, Fernreisen dauern einfach länger.
Das stimmt.
Und ich finde, allein deswegen hat man häufig so einen höheren Erholungswert. Was meinst du, was sagt die Forschung, wie viele Tage müsste man eigentlich verreisen? Liegt es eher an diesem starken Kontrast bei einer Fernreise, dass man so einen gefühlt höheren Erholungswert hat, oder liegt es an der Dauer?
Ich glaube beides, aber natürlich Dauer wissen wir aus der Forschung relativ genau, dein Körper braucht einfach 7 bis 10 Tage, um runterzufahren. Also jetzt irgendwie diese Grundidee fürs Wochenende und ich möchte mich erholen, das ist, dein Körper schafft das eben weniger. Je länger du dann unterwegs bist, desto entspannter wird es für den Körper. Natürlich ist dann auch eher, dass diese ganzen authentischen Erfahrungen zunehmen. Du kannst das wirklich vor Ort wahrnehmen. Ich merke es total, wenn ich Fernreisen mache, Zeitumstellung ist einfach, mein Körper braucht mittlerweile seine 2 Tage, bis er sich irgendwie dran gewöhnt hat.
War das früher nicht so?
Nee, da merke ich echt mein Alter, ich bin alt. Also das ist auch etwas, und natürlich darfst du auch nicht die anderen Sachen bei längeren Aufenthalten vergessen. Es ist halt noch ein Stück weit nachhaltiger. Also wenn du einmal fliegst und dann die Fernreise machst, ist es besser, als wenn du 2 Fernreisen von jeweils einer Woche machst. Abgesehen davon, dass du natürlich auch noch dann Geld sparen kannst, wenn du dann wenigstens länger vor Ort bleibst. Also ich bin eher wirklich ein Freund davon, länger dann in Urlaub zu fahren, als jetzt mehrmals
übers Jahr verteilt. Aber länger vor Ort bleiben, es ist ja häufig dann auch mit Rundreisen verbunden. Das heißt, so Rundreisen sind dann eigentlich dann doch auch nicht so
Also für mich.
Ständig Hotel wechseln?
Also es hat auch ein gewisser Stressfaktor dabei. Du kommst halt weniger zur Ruhe, musst dich dran gewöhnen ans neue Hotel, dich wieder zurechtfinden, bist irgendwie mit allen Sinnen ja oftmals dann erstmal dabei, hast nächsten Tag wieder Koffer packen, ins Auto rein oder in den Bus rein. Wer es mag, klar, das ist ja für jedes Angebot gibt es die entsprechende Nachfrage. Aber jetzt für mich selber bin ich dann schon jemand, der sagt, ach Mensch, nee, dann lass wenigstens lieber 3-4 Tage bei einer Rundreise an einem Platz
bleiben. Spiegelt dann eigentlich auch das Urlaubsziel und die Urlaubsart, wie man bucht und so weiter, die Persönlichkeit wieder?
Ganz klar, ja. Mhm. Also das würde ich schon sagen. Also wer jetzt dazu tendiert, Abenteuer zu machen, der will halt öfter den Ort wechseln. Wer jetzt irgendwie Naturreise macht, der sucht eher die innere Ruhe dann wahrscheinlich auf Reisen. Städtereisen, das ist für mich so ein bisschen immer Inspiration, dynamisch, wer da unterwegs ist. Also das finde ich ist schon sehr stark.
Was ist mit diesen ganzen Spring Break und Ballermann Touristen? Ist das nicht eher eine komplette Flucht und Kontrast zum Alltag?
Ja,
so wie man sich halt zu Hause nicht benehmen würde?
Ja, also Urlaub ist ja auch immer fünfe gerade sein lassen, ein Stück weit über die Stränge schlagen, eine andere Persönlichkeit versuchen zu sein. Natürlich sind dann auch diejenigen, die dann am Ballermann feiern gehen, sind trotzdem wieder irgendwie um 12 müde und wollen ins Bett, was ich auch ganz interessant finde.
Also ist es dann eher so wie bei der Partnerschaft, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an?
Beides, glaube ich. Also das ist schon, dass die Menschen schon beides suchen. Also einerseits wollen sie natürlich ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend auch die Erholung haben oder das Abenteuer haben. Andererseits willst du auch dann im Urlaub mal das Besondere haben und den Gegensatz dann vielleicht haben. Also insofern, glaube ich, ist es auch gut, dass der Urlaub eben so vielfältig ist und das Angebot so reichhaltig, dass man immer wieder neu auswählen kann.
Wenn wir jetzt zum Ende unserer Folge kommen, was meinst du, wie entwickelt sich das Reisebuchungsverhalten oder die Destinationsauswahl in der Zukunft?
Ich glaube, das wird noch ausdifferenzierter werden. Das natürlich auch die Digitalisierung hilft da schon, sowohl was Frühbucher angeht als auch Last Minute, dass man das alles von zu Hause jederzeit rund um die Uhr machen kann. Also das ist eine tolle Entwicklung, glaube ich. Ich glaube, wichtig ist es, dass man dann irgendwann auch die Entscheidung trifft, dass man nicht dazu neigt, immer noch das bessere Angebot abzuwarten. Und generell glaube ich natürlich, die Motive des Reisens werden auch diese Saison gleich bleiben. Also es ist immer der Kontrast zum Alltag und die Erholung. Und dann hängt es eben davon ab, was man eher will. Und bei den Reisezielen, klar, Deutschland wird am Ende des Jahres wieder das beliebteste Reiseziel sein. Das steht schon jetzt fest. Dann geht es Richtung Spanien, Italien, Türkei, Griechenland, Skandinavien. Das werden so die folgenden Länder sein. Ich erwarte jetzt keine große Veränderung bei der Reisedauer. Was ich für dieses Jahr aber schon erwarte, ist wieder ein neuer Rekord. Also ich glaube, dieses Jahr werden noch mehr Urlaube gemacht werden als im vergangenen Jahr. Also insofern, die Reisebranche boomt 2025, glaube ich, weiter.
Ich freue mich schon auf nächste Woche. Da sprechen wir dann ja über die Zukunft des Reisens, also noch ein bisschen globaler und größere Themen.
Stimmt.
Oder allgemeiner.
Ja. Mhm. Wobei, was wir heute überhaupt nicht gesprochen haben, sind die Inlandsreiseziele. Das müssen wir ja auch noch machen. Das machen wir dann in 2 Wochen, würde ich sagen.
Genau, richtig.
So das machen wir das. Ich freue mich drauf.
Bis dahin, macht's gut.
Ciao.
Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.